möchte heute sehr gerne ein paar relevante Punkte für dein Leben machen. Ich habe hier einige Notizen gemacht. Lass mich jedoch meinen kurzen Vortrag heute mit einigen Mantren beginnen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ich möchte heute über eine wichtige Tatsache im spirituellen Leben sprechen, nämlich die spirituelle Erfahrung, die es demjenigen, der den spirituellen Weg beschreit, ermöglicht, weiterzugehen und ihn ermutigt. Ich möchte natürlich versuchen, alle Unruhefaktoren heute auf ein Mindestmaß zu reduzieren, sodass es euch allen leicht fällt, zuzuhören. Thorsten, ich glaube, du müsstest dich noch entscheiden, ob du teilnehmen möchtest an der Vorlesung oder ihr müsst gehen. Rishi, du bist im Spieltrieb heute. Das gucke ich mir später mit großer Freude an. Ein Nachwuchskünstler verlässt den Saal. Sitzt ihr allesamt bequem? Aufnahme bereit? Hier kommt noch ein Gast. Da ist was hier. Aha. Gut. Die vedische Kultur sah vor, dass jeder Mensch alle halbe Jahre wieder eine kleine Neuorientierung in seinem Bewusstsein vornahm. Was die Menschen damals taten, war, ein Haus aufzusuchen, welches sich in einem Haus befand. Was heißt das? Ganz einfach, man baute am Dorfrand ein Haus auf, mit Fenstern, die nach Norden und Süden zeigten, und baute dann, noch einmal versetzt, ein zweites Lehmhaus hinein, mit Fenstern, die nach Osten und Westen zeigten. Die Menschen, die dieses Haus aufsuchten, setzten sich dort für einige Zeit fastend hin, lasen in spirituellen Werken wie dem Bhagavatam und der Bhagavad Gita und beschäftigten sich in der Meditation. Sinn und Zweck dieser Übung bestand darin, sich einmal völlig loszulösen von den gewohnten Kreisen, in denen man funktionierte, und sich ganz in der Tiefe bewusst zu werden über seine eigentlichen Wünsche, die man vielleicht sehr oft in der Hektik des Alltages unterdrückte. Ich glaube, wir alle kennen das in unserem Leben. Wir gehen bestimmte Wege, die fast zur Routine geworden sind. Der Weg zu unserem Arbeitsplatz, das Wirken an unserem Arbeitsplatz oder vielleicht Schulplatz, das Nachhausegehen, dazwischen die regelmäßigen oder unregelmäßigen Mahlzeiten, die einzelnen Ablenkungen, denen wir nachgehen, all das wird irgendwann zu einer schleichenden Routine, die uns keine neuen Herausforderungen abverlangt und die uns in einer gewissen einschlafenden Starrheit fesseln, wie eine Fliege sozusagen, die im Spinnennetz verfangen ist. So, um aus dieser Erstarrung rauszukommen, ging man also in ein Haus, im Haus. Man bekam indirektes Licht und auch indirekten Klang zu hören und befand sich somit in einer Situation, die eigentlich am ehesten der Situation im Mutterleib ähnelt, wo man auch nur indirektes Licht erfährt und auch nur indirekte Töne. Und in dieser Zeit besann man sich, schöpfte neue Kräfte und gewann sogar die Einsicht und vielleicht Kraft, sich aus alten Mechanismen und routinemäßigen Halten zu lösen. Wir selber machten dies vor vielleicht 3 Monaten inzwischen, Zeit fliegt vorbei wie ein Zug von Wildgänsen, die nach Süden fliegt. Also es ist sehr schwierig. September, Oktober war es. Für 2 Monate sind wir ganz strikt anderen Wegen gegangen, nachgegangen. Und zwar hielten wir uns in Vrindavan auf, wovon ich euch nachher die Dias gerne zeigen möchte. Meistens an heiligen Flüssen oder Seen. Unerreichbar fürs Telefon. Das war wichtig. Ohne Computer. Ohne Vehikel, außer Ochsenkarren vielleicht. Und unsere Begleiter waren meistens Affen, die durch den Dschungel tobten. So fernab von den gewohnten Kreisen gewannen wir neue Einsichten und neue Inspirationen, von denen ich euch eine gerne heute mitteilen möchte, als ein Einstieg in mein Thema. Es war an einem schönen Abend, die Sonne war gerade untergegangen und ich saß noch an der Yamuna im Sand, vor mir das wunderschöne Panoptikon von Vrindavan, die wunderschöne Flusslandschaft, die da war, auf der anderen Seite Ufer, auf denen wilde Tiere lebten, rechts von mir ein Papageienbaum, den die Papageien aufsuchten für die Nacht. In der Ferne sah ich einen wilden Hund und hoffte, dass er nicht zu nahe kam. Er schien aber anderes im Auge zu haben und war ganz aufgeregt. Gut, ich chantete weiter, die Abenddämmerung kam herein und plötzlich sah ich, wie sich aus der Dunkelheit viele Gestalten herausschälten, die näher kamen. Und an ihrem Äußeren, der Art, wie sie gekleidet waren und wie sie sich gaben, erkannte ich, dass es Asketen waren. Sie kamen von der anderen Flussseite, also der Fluss war zwischen uns, und als sie am Ufer standen, fixierten sie mich mit Augen, die ziemlich intensiv waren, und warfen mir dann die Frage herüber, wer bist du? Ganz einfach. Ich muss sagen, ich fühlte mich ein bisschen befremdet, ehrlich gesagt. Denn die sahen so imposant aus und hatten so einen eindringlichen Gesichtsausdruck, dass ich merkte, mit einfachen Passportangaben waren sie nicht zufrieden. Wer bist du? Zuerst wollte ich sagen, ein Mönch aus Deutschland, der in Heidelberg ansässig ist und durch Europa fährt und Vorträge hält. Aber irgendwie schien auch diese Identifizierung nicht geeignet, um ihre Wissbegierde zufriedenzustellen. Plötzlich sah ich etwas, was mich total schockiert. Auf dem Fluss kam nämlich ein Leichnam vorbeigetrieben. Der Hund in der Ferne lief ihm nach und hoffte, dass er ans Ufer kam. Wilde Hunde essen nämlich gerne Leichen. Und als ich den Leichnam so den Fluss herunter treiben sah und die Frage hörte, wer bist du? Da geschah eine Art Verwirklichung, der Vrindavan-Effekt. Oder die Vrindavan-Explosion, wenn ihr so wollt, kam in meiner Brust zustande und zerriss das Spinnennetz, in dem auch ich lebe, also meinen gewohnten Tätigkeiten, in aparte Stücke. Ich sah nämlich in diesem Augenblick, dass ich in diesem physischen Körper lebe, der zwischen Geburt und Tod eingerahmt ist, dass ich selber jedoch nicht dieser physische Körper bin, sondern ihn nur besuche für eine gewisse Zeit, in ihm residiere. Und dass genauso wie hier, wo die Seele den Körper verlassen hatte, der jetzt ein Fraß für die Hunde war, also diesen Hund da, auch mein Körper einst von mir verlassen wird und dann entweder der Erde übergeben wird oder dem Feuer, wo er sich in Erde oder Asche verwandelt. Das war sehr, sehr, sehr klar in diesem Augenblick. So sagte ich mit einiger Gewissheit zu den Yogis, Aham Brahmasmi, jenen Satz, den auch Schopenhauer so fantastisch gefunden hatte, ich bin spirituelle Seele, ich bin ewig, ich bin nicht vergänglich. Ich weiß nicht, ob ich das gut vermitteln kann heute Abend. Sicherlich wäre es das Einfachste, wenn ihr eine ähnliche Erfahrung gemacht hättet, um diesen Punkt nachzuempfinden. Aber ich möchte hier euch einfach nur mal theoretisch das so präsentieren, wie ich es damals empfand. Die vedische Literatur Indiens gibt uns eine sehr schöne Illustration davon, wie wir diesen Körper betrachten können und was für eine Beziehung wir zu diesem Körper und damit dem materiellen Leben, in das dieser Körper hineingeboren ist, haben. Sie vergleichen den Körper mit einer Kutsche. Die Sinne sind wie die Pferde. Und die Intelligenz und der Verstand sind wie Wagenlenker und Zügel. Die Upanishaden erklären uns, auf dieser Kutsche des Körpers fährt die ewige Seele. Deswegen verstehe es mit der Intelligenz, die Sinne zu kontrollieren und deinen Verstand zu kontrollieren. Denn sonst wird diese Fahrt durchs materielle Leben eine chaotische werden. Eine Fahrt wie eine Kutsche, wo der Wagenlenker nicht mehr die Kontrolle über die Pferde hat. In Wien habe ich das einmal gesehen. Beim Stephansdom gibt es diese Touristenkutschen. Spinnacker heißen die, glaube ich. So ein Pferd drehte einmal durch und zog den Passagier und den Kutscher durch die Kärntnerstraße hindurch. All die Tierschutztische, die da aufgebaut waren, fielen um. Auch die Gemüseauslagen von den Gemüsegeschäften, die Orangen rollten durcheinander und die Kinder bedienten sich reichlich. Also das ist noch so in meiner Erinnerung enthalten. So die vedischen Schriften sagen, dass ein Mensch, der nicht mit seinem Verstand und seiner Intelligenz den sein Leben kontrolliert, wie auf einer Kutsche ist, die wild geworden ist. Er hat sich selber nicht in Kontrolle, sein Leben nicht in Kontrolle und wird einfach nur gezogen von den Sinnen, die nach mehr und mehr und mehr Sinnfreude verlangen, wie wilde, durchgedrehte Pferde, wenn man so möchte. Die Vedas machen es ganz klar, dass wir dieses materielle Dasein zielgerecht einsetzen sollten, um zunächst einmal uns selber zu verwirklichen, als ewige spirituelle Seele, als ein Teil Gottes. Und so können wir dieses zeitweilige Dasein, was wir nur für ganz kurze Zeit, praktisch einen Blitz in der Ewigkeit haben, benutzen, um tatsächlich etwas Höheres oder unsere ewige spirituelle Situation oder Verwirklichung zu erlangen. Benutze das Zeitweilige, um das Ewige zu erlangen. Das heißt, benutze diesen zeitweiligen physischen Körper, den du in dieser Welt hast, um in das ewige Königreich Gottes aufzubrechen und es auch zu erlangen. Mit dieser Perspektive im Leben geht ein Mensch anders an seine Zeit und an seine Energie heran, als ein Mensch, der nur in dem Verständnis lebt, einmal zu leben. Solch ein Mensch ist sehr überlegend und verhält sich völlig anders. Ich möchte euch gerne eine kleine Geschichte diesbezüglich erzählen. Die Geschichte von Maharaj Rantidev. Maharaj Rantidev war ein Kaiser, der für eine Periode von meines Wissens 40 Tage lang fastete. So am Ende dieser Fastzeit wurde ihm ein Teller schmackhafter Nahrung gegeben, wie wir es gleich bei euch allen machen. Und er setzte sich dran, um hungrig loszuessen. Doch just in diesem Augenblick kam ein Unbekannter und sagte, ich bin hungrig, bitte gib mir zu essen. Und Ranti Devi war, wenn du wirklich sehr hungrig war, gab ihm die Hälfte seines Tellers ab. Als der Unbekannte verschwunden war und Ranti Devi gerade loslegen wollte, das ist vielleicht ein bisschen norddeutsch formuliert, da kam plötzlich ein Hundetreiber mit sein oder ein Jäger mit seinen 4 Hunden und sagte, ich bin hungrig, Ranti Deva. Ich kann nicht mehr warten. Das Feuer des Hungers verzerrt mich bei lebendigem Leibe. Ja, sagte Ranti Deva, dessen Herz voller Mitleid war, und gab ihm die Hälfte der noch übrig gebliebenen Mahlzeit. Meine Hunde sind aber auch hungrig, sagte daraufhin der Jäger. Und da gab Ranti Deva ihm den Rest seiner Mahlzeit. Die Unbekannten verschwanden und Ranti Devas abgemagerte Hand streckte sich aus, um einen Becher mit kühlem Wasser, war ja auch noch da, zu trinken. Wenigstens das. Er hatte ja eine totale Faste eingelegt. Doch als er den Becher gerade an die Lippen hob, sagte plötzlich eine Stimme, und er identifizierte, das war ebenfalls ein Unbekannter, der Tag der offenen Tür, so schien es ihm, ich bin durstig. Ich habe lange nicht getrunken. So gab Ranti Deva seinen letzten Becher weg. So für uns denken wir, ja, was macht denn der? Ein bisschen Selbstsucht wird ja noch erlaubt sein. Was geht in diesem Menschen psychologisch vor? Liegt ein emotionales Ungleichgewicht vor? Ist er vielleicht auf dem Entsagungstrip oder dem Wohlfahrtstrip? Gehört er zum Psychiater, würden wir in unserer Zivilisation fragen. Lasst mich, um diese Frage zu beantworten, Ranti Devas Verwirklichung sagen. Ranti Deva erklärte sich selber, er sagte, ich sehe, dass diese Notdürftigen meine Brüder sind. Genauso wie ich sind sie ewige Seelen in einem zeitweiligen Körper. Sie sind Teile Gottes und meine Aufgabe ist es, für sie zu sorgen. Durch solche Handlung kann ich den Höchsten zufriedenstellen, aber durch das falsche Ego wird es nicht einmal gelingen, mich selber zufriedenzustellen. Und mit diesem Verständnis praktisch, dass alle ewige Seelen waren und alle seine Freunde oder Brüder, gab er es fort, was er hatte, er gab es fort, um Krishna damit zufriedenzustellen. Das ging in ihm vor. Er hatte nicht den Eindruck, er würde etwas verlieren, wenn er dem anderen etwas gab, sondern den Eindruck, etwas zu gewinnen, weil er damit Krishna zufriedenstellte, denn der andere war ein Teil des Höchsten. So, wie schon angedeutet, ist diese Haltung nicht verständlich in unserem westlichen Kontext. Wenn man in Indien lebt für kurze Zeit und mit der Auffassung, die die Menschen dort haben, dass sie nämlich Durchgangsreisende sind in einem kosmischen Drama, kurz auf der Bühne in einer Rolle, um dann weiterzugehen und dass sie sich deswegen so gut wie möglich hier verhalten sollen. Wenn man das erlebt, wird man herausgefordert und kommt in eine Art, man fragt sich, wieso und warum. Ich möchte einmal jetzt hier die Bühne räumen und einen alten Freund von mir, hätte ich fast gesagt, einladen, nämlich Sigmund Freud. Und für kurze Zeit, also ich bin nicht persönlich mit ihm befreundet, ich kenne nur seine Bücher gut, und ihn zu dieser Thematik Stellung nehmen lassen. Und mit ihm den gesamten, die Philosophie und den Ethos, in dem wir groß geworden sind. Nach dem Verständnis des Materialisten ist es wichtig, sich selber zufriedenzustellen und seine zahlreichen Bedürfnisse zu erkennen und sie in dieser Welt irgendwie zu verwirklichen. Denn tut man das nicht, so gibt es eine Neurose und Verklemmung. Rantideva wird wahrscheinlich nach Freud ein Verklemmter werden, ein Neurotiker. Freud hat in Amerika eine Vorlesung gegeben, die ich ganz kurz zusammenfassen möchte, falls mir das noch gelingt. Die hatten ihn eingeladen und noch nicht viel von seiner damals total neuen Philosophie gehört. Und Freud sagt es, also wenn ich Ihnen jetzt meine Theorie erklären möchte, dann möchte ich zu folgendem Bild greifen. Er hatte vorher erklärt, dass es ein Es gibt, das heißt das Unterbewusstsein, ein Ich, das ist das, worüber wir uns bewusst sind, und ein Über-Ich, das was ständig auf das Ich einwirkt. Aus dem Unterbewusstsein steigen viele Wünsche hervor, wie zum Beispiel einmal im hohen Bogen gegen die Kirchenmauer zu pinkeln. Das Beispiel, nicht ein typisch unterirdischer Wunsch aus dem Unterbewusstsein. Steigt ins Ich herein und das Über-Ich sagt, bäbä, das tut man nicht in einer zivilisierten Gesellschaft. So sagte Freud, ich möchte es ein bisschen handgreiflich machen, also dass man damit was anfangen kann, dass ein ständiger Kampf besteht, der auf der Ebene des Ichs ausgetragen ist und über den man sich vielleicht nicht immer bewusst ist, zwischen den Wünschen, die aus dem Unterbewusstsein aufsteigen und den Über-Ich, was vollgespickt ist mit sozialen Konventionen und Erziehungswerten etc. etc. So gibt es also einen ständigen Kampf auf dieser Bühne und das führt zu Verspannungen, zu privaten Neurosen und dann dem kleinen Haschmich. Freud führte das aus mit einem Beispiel und ich möchte euch vor dieses Beispiel heute Abend stellen, um euch zu fragen, wie ihr selber dazu eingestellt seid. Er sagte, stellen wir uns einmal vor, hier in diesem Vortragssaal gebe ich einen Vortrag. Sie sind Freunde, ich habe meine Freunde hier. Und draußen auf dem Flur sind Störenfriede. Jetzt kommen die Störenfriede und begehren Einlass. Meine Freunde würden jetzt kommen und die Tür versuchen zuzuhalten. Denn sie wollen nicht, dass die Vorlesung gestört wird. Die Freunde würden daraufhin nach Verstärkung rufen, also die Störenfriede würden nach Verstärkung rufen. Es würde stärker werden, sie würden einen stärkeren Druck gegen die Tür ausüben und dann plötzlich brechen sie ein und das Malheur ist größer, als es wäre, hätten wir sie doch langsam einer nach dem anderen eingelassen. So, meine Damen und Herren, im Wiesbadener Kulturzentrum ist es auch bei Ihnen. Der Vortragssaal ist wie Ihr Bewusstsein, Ihr Ich. Der Flur und die Störenfriede sind wie das Unterbewusstsein, aus dem ständig Wünsche hervordrücken. Und Ihre Freunde, die sich gegen diese Wünsche stellen, die sind aus dem Über-Ich. Meine Damen und Herren, wenn Sie Ihre Wünsche weiterhin so verdrängen und zum spirituellen Leben greifen, wo Sie Regeln und Regulierungen einhalten, wird nichts aus Ihnen werden. Ich habe gesagt, ich habe Ihren Freund eingeladen, ich bin nicht mehr Sachinandan Swami. Liebe Wiesbadener Gäste, spirituelles Leben, wo man, um einen höheren Zweck zu erreichen, eine unglaubliche Kontrolle auf sich ausübt, sich einschränkt, vielleicht sogar Askese übt, wie es Rantideva macht, ist schlimm und schlecht für Sie. Besser Sie machen es so, wie ich es Ihnen vorschlage, und jetzt kommt Freuds Analyse, also nicht die ganzen Wünsche draußen zu lassen und Druck auszuüben, damit sie nicht reinkommen, sondern Sie lassen sie ein für den nach dem anderen rein, Schauen Sie sich an und stellen ihn zufrieden, damit er ruhig bleibt. Liebe Freunde im Wiesbadener Kulturzentrum, wir wollen uns jetzt von Sigmund verabschieden und sagen Danke. Das geistert schon seit langer Zeit in unserer Gesellschaft und der materiellen Gesellschaft rein. Es war nichts Neues. Auf Wiedersehen. Geh mal wieder in dein geschichtliches Grab hinein. So, was hält ihr aber von der Philosophie? Gadadha, sag die dir zu, du hast fröhlich gelacht. Das ist die Philosophie, die jetzt praktiziert wird. Also, man sieht die ganzen Wünsche, die man hat, die im Unterbewusstsein ist, taucht darum mit einer guten Taucherausrüstung, die nied- und nagelfest und wasserdicht ist, vorsichtig, schaut sich's an und erfüllt sie alle. Sonst kommen sie ja reingebrochen und dann hast du das Malheur. Ich möchte dazu sagen, dass fast alle spirituellen oder esoterischen Bewegungen, die es heute so gibt, von diesen Aussagen in gewisser Weise verunsichert würden und darauf eingehen würden. Wünsche sollten erfüllt werden und so kann man ein befreites Individuum werden. Doch das ist eine Theorie, die nicht im Ansatz funktioniert. Je mehr man materielle Wünsche versucht zu erfüllen, desto stärker werden sie. Es ist gerade so wie ein Feuer, auf das man Benzin gießt. Man wird durch diese Benzinzufuhr niemals die Wünsche erledigen können oder beenden können, sondern sie werden stärker und immer stärker, das Feuer wird immer stärker und stärker werden. So ist es auch mit den Wünschen, die man erfüllt in diesem materiellen Leben. Ein anderer Punkt ist, dass durch die Aufnahme eines echten spirituellen Pfades eine höhere Erfahrung gemacht werden kann, die einen so stark zufriedenstellt, dass man überhaupt keinen Geschmack mehr hat an der Erfüllung materieller Wünsche. Sie heben sich praktisch auf. Ein gutes Beispiel, was ich euch geben möchte in diesem Zusammenhang, ist eure Kindheit. Ihr wart in der Kindheit geradezu abhängig davon, mit eurem Schmuseteddybär ins Bett zu gehen, um dort eine ruhige Einschlafphase zu haben. Ich weiß noch, bei mir war es so schlimm, ich habe es schon einmal erzählt, dass mein zerknüllter Wuffi, das war so ein Stoffhund, als er einmal nicht auf einer Urlaubsreise nach Österreich dabei war, habe ich meine Eltern gezwungen anzuhalten und es mussten Arrangierungen gemacht werden, bis Wuffi aus Hamburg angereist kam. Ich konnte nämlich nicht schlafen ohne den. Später dann hat man sich von Wuffi gelöst und anderen Dingen zugewandt. Man ging durch den tosenden Ozean der Pubertät hindurch und dann kam man auf diesem Ozean mit dem anderen Geschlecht in Kontakt und ich glaube, jeder weiß, von was ich spreche. Schon im materiellen Leben haben wir gemerkt, wie wir alte Anhaftungen ausgetauscht haben gegen neue Dinge, von denen wir uns abhängig gemacht haben. Diese einfache Logik wendet man auch an in seinem spirituellen Dasein. Man macht eine spirituelle Erfahrung, die so schön und so überzeugend ist, dass man in der Lage ist, sich von materiellen oder dem niederen Geschmack zu trennen. Das von dem wusste Sigmund Freud natürlich nichts, weil er nicht die Gelegenheit hatte, das spirituelle Wissen der Vedas in autorisierter Form kennenzulernen und dann darüber hinaus noch anzuwenden. So möchte ich euch gerne ermutigen, auf dem spirituellen Weg eine spirituelle Erfahrung für euch selber zu machen und auf diese Weise nicht gegen materielle Wünsche anzukämpfen, auf diese Weise nicht Wünsche zu verdrängen, sondern einfach höhere Freuden zu erfahren, sodass diese Wünsche sich auflösen, da sie sich keine Relevanz mehr haben. Ich möchte euch zum Abschluss 5 Vorgänge vorschlagen, durch die es euch möglich ist, diese spirituelle Freude zu erfahren. fünf machtvolle Wege, wie ihr im spirituellen Leben Fuß fassen könnt. Ich möchte euch aber auch empfehlen, dass um das zu machen, ihr ein bisschen aus den Kreisen herausgeht. Ihr braucht ja nicht gleich nach Vrindavan zu reisen und an die Yamuna zu gehen. Es würde schon ausreichen, wenn ihr in einer Zeit, wo ihr wirklich ruhig und nicht von zahlreichen Verpflichtungen überschwemmt seid, geduldig spirituelle Erfahrungen sucht, indem ihr den spirituellen Weg beschreitet. Zunächst einmal das Chanten des Hare Krishna Maha Mantras. Dieses Mantra ist vielleicht für den Außenstehenden so etwas wie ja, ein sich wiederholender Singsang. Aber jemand, der in das Geheimnis des Mantra-Chantens eingeht, merkt plötzlich, wie das Mantra Hare Krishna und so weiter transparent ist und ihm hilft, sein Bewusstsein zunächst einmal zu ordnen einfach. Er ist nicht mehr so beeinflussbar und so störbar von den Dingen, Hare Krishna, herzlich willkommen, von den Dingen, die außerhalb von ihm stattfinden. Nein, ein Mensch, der auf der spirituellen Ebene verankert ist, und durch das Chanten geläutert ist, er merkt, wie er in eine andere spirituelle Dimension aufbricht, wo er sich selbst aus einer ganz anderen Sicht sehen kann. Ich möchte es mal so vergleichen, wie es Prabhupada einmal gab. Ihr habt bestimmt mal eine Flugzeugreise unternommen. Kennt ihr dieses Moment, wenn man so oben ist und plötzlich auf die streichholzhaft kleinen Häuser hinaus? Also schau, das ist immer wieder ein Erlebnis. Und wenn man dann so in dieser schönen Wolkenlandschaft fliegt und nach unten schaut und sieht, wie man vielleicht kleine Universen durchquert. Was ich meine ist, dass in den Landstrichen Leute leben, die alle ganz bestimmte Dinge für völlig wichtig halten, sich identifizieren und ein Leben lang damit beschäftigt sind, in diesen kleinen Welten, die sie sich da künstlich zurechtbauen, zu kreisen und aus den Kreisen nicht rauskommt, ihr aber darüber hinwegfliegt, da kommt so ein Gefühl der Losgelöstheit auf. Das sieht einfach jeder, der ein bisschen nachdenklich ist, der über diese Streichholzlandschaften, die so seltsam entfremdet und entfernt ist, hinwegfliegt. So ist es auch, wenn man den heiligen Namen chantet, dadurch, dass man in einer neuen, bewusstseinsmäßig in einer neuen Atmosphäre sich aufhält, gewinnt man eine Art Distanz zum materiellen Leben, die sehr gesund ist und einem hilft, Dinge zu überlegen und zu hinterfragen, in die man zuvor völlig gefesselt und gefangen war. Das Chanten des heiligen Namens hilft einem dann aber auch, bestimmte Grenzen im Bewusstsein zu durchqueren und zu durchfliegen, wenn ihr so wollt, sodass man in den Bereich kommt, wo wir als Seele zu Hause sind, nämlich als Teile einer höheren Wirklichkeit, als Teile Krishnas oder als Teile Gottes. Ihr wisst schon, dass wir den Namen Krishna verwenden. Das Chanten hilft einem also, Distanz zu gewinnen zum falschen Ego, das heißt zu falschen Identifizierungen, und weiter hilft es einem, sich zu erfahren als ein Teil einer höheren, einer spirituellen Wirklichkeit, ein Teil Krishnas, wo man dann tatsächlich sehr schöne spirituelle Erfahrungen macht, das Gefühl von Liebe erfährt, das Gefühl von großer Zuneigung zu Gott und auch das Gefühl von einer gesunden Loslösung. Der zweite Weg ist etwas, was ich persönlich wovon ich sehr überzeugt bin, was ich selber sehr gemerkt habe, das Lesen in transzendentalen Schriften oder spirituellen Schriften. Sehr oft heutzutage sind die Menschen nicht mehr überzeugt vom Lesen. Sie sagen, Lesen, das ist ja alles nur theoretisch, das ist ja nur Kopfwissen. Wie kann denn Druckerschwärze, die auf Papier über Papier gestreut ist und sich in Worten und Sätzen wiederfindet, irgendeine spirituelle Erfahrung vermitteln? Nun, jemand, der so sagt, ich meine, man kann das verstehen, ich glaube, wir können das nachempfinden, aber es ist nicht berechtigt. Denn diese vedischen Schriften sind nichts anderes als Klangschwingungen oder spirituelles Wissen, Informationen sozusagen, die auf Papier da sind. Informationen, die letztendlich jedoch einen spirituellen Gehalt und eine spirituelle Richtung anweisen. Ihr könnt die Bücher sozusagen vergleichen mit Kochbüchern, wenn ihr so wollt. Kochbücher geben wichtige Unterweisungen, wie man zum Geschmack von, sagen wir mal, Lasagne, oder wie das heißt, Spaghettis, ich bin kein großer Koch, ich weiß gar nicht, ob es so ein Gericht gibt, Spaghettis mit Tomatensauce kommt. Nicht? Die sagen ein Hineintun in kochendes Wasser und dann rausziehen und was immer da. Ich hab schon gesehen, ein guter Koch. So sind auch die vedischen Schriften als eine Gebrauchsanweisung zum Erfahren einer Wirklichkeit gemeint. Die Spaghetti oder das Gericht, was ihr isst, ist ja nicht Druckerschwärze auf Papier, sondern es ist etwas, was Geschmack hat, was Geruch hat, was eine Form hat und so weiter. So können die Vedas uns auch verhelfen zu der spirituellen Wahrnehmung, die mit geläuterten Sinnen wahrgenommen werden kann. Und der dritte Vorgang, der sehr wichtig ist, ist die Gemeinschaft mit geweihten Krishnas oder mit spirituellen Menschen. Jeder sollte diese Gemeinschaft aufsuchen. Das heißt, ein Mensch, der niemals Gemeinschaft hat mit Transzendentalisten, seine Augen sind so wie die Augen, die auf den Faunfedern aufgedruckt sind. Sie sehen und sie sehen nicht. So ist es auch, wenn wir nicht die Gemeinschaft aufsuchen von Spiritualisten. Wir können nicht wirklich eine spirituelle Wahrnehmung haben, wenn wir nicht Inspiration bekommen von Menschen, die diese Wahrnehmung schon gemacht haben und die uns helfen, in ihrem Umgang dazu zu kommen. Deswegen möchten wir euch herzlich einladen, unsere Tempel unermüdlich zu besuchen und einfach dann nicht nur, wie soll ich mich ausdrücken, zu sitzen wie in einem fremden Land, sondern einen Kontakt aufzunehmen mit den Menschen, die die Atmosphäre bestimmen und von ihren Erfahrungen und ihren Verwirklichungen profitieren. Diese drei Vorgänge sind, sage ich ja immer wieder, wenn ich eine Vorlesung in einem Kreise gebe wie diesen, das heißt einem Kreis von Menschen, die an spirituellen Leben in einer praktischen Weise interessiert sind. Ich möchte euch aber bitten, diese Dinge auch zu ernst zu nehmen. Es gibt auf dem spirituellen Weg zwei Arten von Menschen. Ich meine, es gibt wahrscheinlich tausende von Arten von Menschen und Millionen von Menschen. Ich meine, es ist nur eine ganz einfache Kategorie. Es sind solche, die den spirituellen Weg gehen und bei denen dies zu einer Art Routine geworden ist. Das kann es nämlich auch geben. Dies immer wieder aufs Neue tun, als eine Pflicht. Die werden nicht so weit kommen wie die zweite Art von Menschen. Diejenigen, die es als eine neue Herausforderung sehen, als ein Abenteuer. Im Krishna-Bewusstsein ist es wichtig, das Ganze so ranzugehen, wie wir im weltlichen Leben vielleicht eine Romanze angehen, wo wir nicht wissen genau, was der Ausgang ist. Diese Romanze mit einer höheren Wirklichkeit oder sagen wir einmal, diese Verbindung mit Gott ist etwas, was unglaublich abenteuerlich ist, was immer neu ist und was uns dazu hilft, aus diesen Stereotypen, Vorstellungen und Erfahrungen herauszukommen. Hare Krishna, hiermit möchte ich enden. Ich möchte mich bedanken für eure Gemeinschaft und eure Aufmerksamkeit. Wir werden jetzt gleich das Festmahl hier servieren. Allerdings brauchen wir eine Information, wie weit unsere Kochkünste schon gereicht sind. Sind wir fertig daran? Gut. Wir könnten also hier sozusagen aufhören und dann könnte das gleich serviert werden. Wie wir das machen, falls ihr noch nicht euch auskennt, wir verteilen jetzt so Tische hier und dann sammelt ihr euch am besten um die Tische herum und wir geben euch dann das Festmahl. Noch eins, bevor ihr euch alle zerstreut in alle Himmelsrichtungen. Wir werden heute Abend, ich sage es für die Nachtzüchler, noch die Dias von der letzten Indienreise zeigen, die wirklich ganz fantastisch sind. Also ich möchte euch wirklich bitten, daran teilzunehmen, wenn ihr nicht schon anders verabredet seid oder anders geplant habt. Dankeschön und Hare Krishna.